Shalom, du hast dich schon immer gefragt, wie das Christentum überhaupt so lange überlebt hat, wenn die doch so einen Müll preachen. Ich kann dir heute vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das Christentum sich so sehr verbreitet hat und wie es dadurch, durch diese großflächige Verbreitung, dazu führen konnte, dass das Christentum heutzutage immer noch lebt. Auch wenn wir glauben, dass die Kirche heutzutage am Veröden ist und am Aufsterben ist, du täuschst dich. Auf den anderen Kontinenten wächst die christliche Kirche und verschiedene Konfessionen in abnormalen großen Zahlen. Genau wegen ihrem sehr wertehaltigen und inhaltsreichen und der guten Nachricht des Evangeliums des Jesus Christus, dass er für alle unsere Sünden gestorben ist. Also, Ausgangssituation. Wir haben Jesus. Er kommt als Erfüller der Verheißungen des Alten Testaments auf die Erde. Wir wissen, er wurde in der Krippe geboren. Maria und Josef sollen seine Eltern sein. Josef eher so sein Stief- oder Adoptivvater mäßig, weil Jesus wurde ja vom Heiligen Geist erzeugt. Ganz kompliziertes und großes Thema. Aber das ist sozusagen unsere Ausgangssituation. Er wächst dann erstmal die ersten 30 Jahre seines Lebens in der Gegend von Nazareth auf und fängt dann an, nachdem der Johannes der Täufer, der als sein Cousin angesehen wird, weil die Mutter von Johannes des Täufers und die Mutter von Jesus Maria waren Cousinen. Deswegen sehen die sich auch als Cousins. Und Jesus fängt dann auf einmal an, über eine Art von Reich zu sprechen und über Gott und über den Vater und Menschen zu heilen und Wunder zu begehen und so weiter. Und bevor Jesus angefangen hat zu preachen, hat Johannes der Täufer die Bußtaufe gepreacht. Das heißt, die Bußtaufe sozusagen, er hat die Menschen im Jordan getauft. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus das auch getan hat. Also in den Evangelien wird davon berichtet, dass Jesus sich im Jordan taufen lassen hat und in dem Moment ist dann der Heilige Geist in Form von einer Taube auf ihn heruntergekommen. Und aus dieser Bußtaufe, das heißt sozusagen der Vergebung seiner Sünden sozusagen, hat Jesus etwas anderes getan. Also er hat sozusagen, weil Johannes hat ganze Zeit gepreacht, dass noch einer kommen wird, der viel stärker und mächtiger ist als er und der sozusagen alles, was er getan hat, übertreffen wird. Und das ist halt dann mit Jesus in Erfüllung gekommen. Und diese Art von Lebensweise, die Jesus sozusagen gepredigt hat und seinen Jüngern mitgegeben hat, hat sehr viele Menschen angezogen. Obwohl sie während der Phase um seinen Tod herum alle sehr stark gezweifelt haben. Also so stell dir vor, dein bester Freund, ein Mentor von dir, jemand, den du als Vorbild siehst, sagt dir, dass es irgendwann Erfüllung geben wird, dass du in Vollendung leben kannst, dass Gott dich liebt, dass es Hoffnung für dein Leben gibt, dass die Krankheit dich nicht bestimmt und dann wird er einfach getötet und stirbt an einem Kreuz und du bist live dabei und siehst, dass irgendwie so dieses Potenzial, das er hatte, einfach hinübergeht und verloren geht. Und du fragst dich so, wieso? Also er hat doch so viel getan und ich habe gesehen, wie er geheilt hat und er hat das getan und hier Essen vermehrt und so weiter. Und er ist jetzt einfach gestorben. So, er hat mich hier alleine gelassen. Und dann waren sie einfach verzweifelt. So, die haben sich zurückgezogen und dachten, dass das alles so ein Scam war. Also wenn du dich so, ich glaube, niemand hat sich so sehr gescammt gefühlt wie die Jünger nach dem Tod Jesu. Es hat ja erstmal 3 Tage gedauert, bis er dann wieder auferstanden ist. Und diese 3 Tage sind ja auch sehr symbolisch in dem Sinne von so 3 Tage kann nicht sein, dass er einfach nur geschlafen hat, sondern 3 Tage ist ja wirklich, dass er tot war und dann wieder auferstanden ist. Und die ersten Personen, die sozusagen seine Auferstehung bezeugt haben, waren Frauen. Das heißt, Christentum war die ersten Feministen waren die Christen, weil dort waren die Frauen in einer Gemeinde genauso angesehen wie die Männer. Sie hatten genauso Teilhabe in der Jüngerschaft Jesu wie die Männer. Sie waren nicht irgendwie so Putzer oder so Tischabräumer. Klar, sie haben denen gedient, weil sie Frauen des Hauses waren, aber sie waren nicht minderwertiger als die Männer. Dadurch kann man sagen, dass sozusagen diese Ausgangslage aus Männern und Frauen besteht und diese Jüngergruppe um Jesus herum halt sehr heterogen war. Also es gab verschiedene Personen, verschiedener Stande. Also Zeugnisse bezeugen, dass die ersten Christen nicht immer arm waren und nicht immer nur Fischer waren, wie zum Beispiel Petrus, wo du dir denkst, so heutzutage, so ich würde ja also einen Doktor erwähnen, dass er mich dann danach verbreiten kann und sozusagen die Message um mich herum zerstreuen kann. Und Jesus hat sich einen Handwerker gesucht, jemanden, der eigentlich kein großes intellektuelles Wissen hatte. So, und Petrus ist einer der bekanntesten historischen Figuren, die wir haben in der heutigen Geschichtsschreibung. Und diese Gemeinschaft um Jesus herum hat sich erstmal in Judäa und Galiläa, also den Gebieten, wo Jesus gewirkt hat, verbreitet. Und insbesondere können wir halt dann manche Orte einfach festschreiben, die sehr wichtig waren in dem Leben Jesu. Also unter anderem Bethlehem als sein Geburtsort, dann Nazareth, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat, der See von Galiläa und See Genezareth, das ist ein Gebiet sehr vieler Handlungen, die mit Jesus zu tun haben. Also zum Beispiel so die Berufung von Petrus und Andreas. Kapernaum, das wird heute angesehen als der Herkunftsort vieler der Jünger. Und das ist auch der Ort, wo er die ersten Apostel zu sich berufen hat. Jerusalem, natürlich der Ort in der Nähe, wo der Ölberg in der Nähe ist, der Ort, wo Jesus gestorben ist. Jerusalem, der Ort, wo Jesus in dem Tempel reingegangen ist und einfach alles niedergerissen hat und so war so, alles, was ihr hier tut, euer Götzendienst, eure komischen Opfertiere und so weiter, das ist alles nichts wert in den Augen von dem Vater, Jahwe, der Herr, der Gott, ich bin, der ich bin, er ist immer bei uns und ihr wollt ihm irgendwelche materiellen Sachen aufopfern, obwohl euer Herz versteinert ist und gar nicht mehr auf dem richtigen Platz ist und eure Opfergaben eigentlich nur noch so äußerliche Zeichen sind, die gar nichts mit eurer Herzenshaltung zu tun haben. So, deswegen ist Jerusalem einer der Dreh- und Angelpunkte der Geschichte des Lebens Jesu. Es war einerseits das religiöse Zentrum des Judentums und andererseits auch der Ort, wo sich die dramatischsten Ereignisse des Lebens Jesu erfüllt haben. Also einerseits der Tempel, seine Einkehr in die Stadt, wo ihm alle Lob gesungen haben und dann der Kreuzweg und der Tod am Ölberg, alles in dem Umkreis der Stadt. Und nach dieser dramatischen Geschichte mit Jesus hat er sich den Jüngern gezeigt auf dem Weg nach Emmaus. Das ist eine der bekanntesten Erzählungen der frühen Kirche, wo Jesus sich das erste Mal im Leib gezeigt hat, wo schon klar war, dass er nicht mehr in seinem Grab war, nicht mehr in den Tüchern, in denen er beigelegt wurde, sondern einfach mit seinem ganzen Körper auferstanden ist, weil Gott bindet sich nicht an die physikalischen Kräfte, die er im Endeffekt ja auch selber erschaffen hat. Und aus diesem Gebiet, also Judäa und Galiläa, hat sich dann diese Nachricht um Jesus herum in die ganze Welt verbreitet, bis sie eines Tages unter anderem in dem Gebiet, wo Paulus gelebt hat, der hat nämlich in der griechischsprachigen Welt gelebt, eingetroffen ist. Und Paulus war dann, er war halb Jude sozusagen, also er war eigentlich jüdisch, weil seine Mutter jüdisch war, aber er hat nicht wirklich in dem jüdischen Lebensstil gelebt. Und er hat dann angefangen, diese Christen zu verfolgen, sie zu ermorden, sie zu töten, sie zu, also wirklich fast abzuschlachten, wie blöd sich, also wie hart sich das anhört. Aber genau das war sein Lebensstil. Und dann eines Tages hat ihn einfach Gott berührt. Er hat sich bekehrt und er hat angefangen, diese Nachricht, die sozusagen sein Leben verändert hat, auf der ganzen Welt zu verbreiten. Er wird auch oft als Apostel der Völker und so weiter genannt, obwohl er Jesus nie zu den Lebzeiten begegnet ist. Also er hat Jesus nie face to face gesehen. Und oft fragen wir uns ja auch so, okay, wie soll ich an den Gott glauben, den ich nie gesehen habe? So, schau dir Paulus an. Er hat es dazu gebracht, dass das Wort und die Nachricht Jesu den ganzen Mittelmeerraum erfasst hat. Also Gebiete von Syrien nach Zypern in den heutigen Balkan. Die Türkei ist eine der wichtigsten Szenenorte für die neutestamentlichen Briefe, auch Griechenland. Das sind sehr viele Gemeinden, wo man heutzutage noch nachverfolgen kann, wo diese christlichen Gemeinden waren. Und dieses Christentum hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet bis nach Italien. Rom kennen wir heute als irgendwie die Hochburg des Christentums. Nicht nur für die Katholiken, sondern allgemein, weil es ein Ort ist, wo sehr viel Verhandlung auch mit dem römischen Staat und dem Christentum stattgefunden hat. Und es gibt sogar Theorien, dass sich das in den ersten Jahrhunderten bis nach Spanien verbreitet hat. Also es gibt Legenden darüber, dass Paulus sogar in Spanien war. Das kann man leider heutzutage nicht mehr ganz genau nachschauen, aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass sich das Christentum in den ersten 1 bis 2 Jahrhunderten nach der Entstehung im ganzen Mittelmeerraum, was ein riesiges Gebiet ist, also überleg dir mal, du müsstest von heute zu Fuß von Hamburg nach München laufen. Das ist ja eine riesige Strecke. Und das haben diese Menschen auf sich genommen, einfach um diese Nachricht des Lebens Jesus in anderen Orten zu verbreiten. Und meistens haben sie es so gemacht, dass sie sich halt wichtige Städte gesucht haben. Also zum Beispiel Ephesus oder Korinth sind Hafenstädte gewesen, die irgendwie Wanderwege für viele Händler waren, wo dann einfach sich dort Gemeinden gebildet haben, sich Christen versammelt haben, zum Beispiel Paulus dort das Leben Jesu verkündet hat. Und dann haben sie angefangen, dort ein aktives Gemeindeleben zu führen, soziale und karitative Sachen zu machen. Sie haben die Witwen aufgenommen, sie haben die Kranken aufgenommen, sie haben den Armen was zu essen gegeben. Und so auf der ganzen bekannten Sphäre des Mittelmeerraums. Und dadurch konnten wir dann auch beobachten, dass sich das mit den Jahrhunderten auch immer weiter verbreitet hat. Also man kann im 4. Jahrhundert, also 400 Jahre, 350 Jahre oder so nach Jesus, konnte man schon festlegen, dass es Christen auf den britischen Inseln gab. Wo man sich überlegt, wenn du dir auf eine Karte anschaust, wo liegt Israel und wo liegt England, Wales, Irland und so, Schottland und so weiter, also die britischen Inseln. Das ist ja eine immense Distanz, das sind mehrere tausende Kilometer. Klar, die konnten auch Schiffe und Boote verwenden, aber damals waren die Boote nicht so effizient wie heute. Also die haben es nicht geschafft, innerhalb von einem Tag von Italien in den südlichen Mittelmeerraum zu gelangen. Das hat mehrere Tage gebraucht, es hat viel physische Anstrengung gebraucht, es hat auch viel Gefahr mit sich gebracht, weil die Nachricht über das Leben Jesu war nicht überall gern gesehen. Und wir wissen genau, dass die ersten Christen einfach verfolgt wurden und Märtyrer waren. Und heutzutage gibt es diese Verfolgung auch noch. Aber damals war sie so blutig, dass die Menschen gesteinigt wurden. Ihre Köpfe wurden abgetrennt. Sie wurden einfach getötet, nur weil sie an den Jesus glaubten, weil sich die Staatsmenschen bedroht gefühlt haben von einer kleinen Religion, die aus mitten im Nirgendwo Palästina entwachsen ist. Und einer der wichtigsten Momente, wieso sich das Christentum vor allem so stark im Mittelmeerraum verbreitet hat, ist die Zerstörung des Jerusalemer Tempels im 66. Jahr nach Christus. Das heißt, nur 30 Jahre nachdem Christus am Kreuz gestorben ist, wurde das wichtigste Kultzentrum, Religionszentrum zerstört. Stell dir vor, heutzutage wird in der katholischen Welt einfach Vatikan zerbombt, zerbrannt oder was auch immer werden. Es ist einfach symbolisch gesehen ein sehr wichtiger Ort für die katholische Kirche und auch geschichtlich. Aber für das Judentum war der Tempel noch viel, viel wichtiger, weil sie daran geglaubt haben, dass Gottes Gegenwart nur in diesem Tempel ist. Also, dass sie dort wirklich Gottes Gegenwart spüren und erleben können. Und die Arche Gottes hat sozusagen den Ort repräsentiert, wo Gott ist. Wir glauben als Christen nämlich daran, dass Gott überall ist und wir Gott überall begegnen können. Aber im Judentum war der Ort ein sehr, sehr spezieller Ort und sehr besonderer Ort. Und als dieser Ort zerstört wurde, musste sich halt diese Anfangsgemeinde der Christen, die im hebräischsprachigen Raum, also um Galiläa und Judäa und so weiter war, verstreuen und in andere Gebiete einziehen. Und es war dann nicht mehr einsprachig, also alle haben nur Hebräisch gesprochen, sondern die Menschen haben halt auch Griechisch gesprochen. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, weil Griechisch war damals die Sprache, die die meisten gesprochen haben, also diese Koine, diese besondere umgangssprachliche Art vom Griechischen. Klar, wir wissen, dass Latein auch eine große Rolle hatte, vor allem im Römischen Reich, aber damals war sozusagen Griechisch das heutige Englisch. Also, dass wenn du in ein anderes Land gereist bist und dir Sorgen gemacht hast, mit welcher Sprache komme ich am ehesten zurecht, war es die Koine. Also, 66 nach Christus fängt der erste jüdische Krieg an, was ein Aufstand gegen Rom war, wohingegen als Gegenzug die römischen Statthalter und Herren und Soldaten einfach im Jahr 70 nach Christus diesen Tempel zerstören. Das heißt, 40 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, wurde halt dieses Kultzentrum zerstört. weil dieser Krieg war auch sehr blutig, hat viele Opfer verlangt und so weiter. Und erst mit der Zeit hat sich das Christentum halt, wie vorher gesagt, wie ein Lauffeuer verbreitet und so weiter. Und im Jahr 313 gab es erstmalig eine Duldung der Christen im Römischen Reich. Das heißt, fast 300 Jahre mussten die Christen unter Verfolgung als Märtyrer leben. Märtyrer sind Personen, die für ihren Glauben gestorben sind. Und einfach leiden, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Nur weil sie daran geglaubt haben, dass Jesus Botschaft heilsbringend ist. Und dann im Jahr 380 ist das Christentum auf einmal die Staatsreligion des Römischen Reiches geworden. Das heißt, 350 Jahre nach dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu wurde auf einmal das Christentum der wichtigste kulturelle Marker der abendländischen Welt. Also um das ganze Gebiet um Italien herum, wo das Römische Reich reingefasst hast. Du kannst googeln, wie groß das Römische Reich früher war. Also es war immens groß und es hatte sehr großen Einfluss. Und wenn die dann beschließen, der Kaiser beschließt so, okay, wir haben jetzt nicht mehr so einen Viergötterglaube und wir machen Opfergaben für wen auch immer, wer mir gerade am meisten geben kann und wer für mich am profitabelsten ist, sondern wir sagen, dass Christus der Erlöser von uns allen ist. Und das hat einen sehr großen neuen Kapitel aufgeschlagen in der Welt und vor allem in der Geschichte des Christentums. Denn ab dann wird das Christentum für einen sehr wegweisenden Markierer in der europäischen, also was wir heutzutage als Europa und den Nahen Osten bezeichnen würden, Gesellschaftsstandard-Erheber. Und dann können wir auch noch sagen, dass vor allem in Europa und Asien diese Verbreitung des Christentums relativ natürlich war. Also natürlich im Sinne von, irgendwann hat dann das Römische Reich das einfach allen aufgeworfen und es wurde halt dann klar, dass, okay, wenn wir jetzt alle Christen sind, was man kann die gar nicht als Christen bezeichnen, so wie die sich verhalten haben, aber obwohl alle Christen sündig sind, deswegen, ja. Aber wenn wir alle Christen sein wollen, müssen wir auch überall irgendwie die Möglichkeiten herstellen, dass das Christentum überall sein kann. Deswegen wurde es sehr stark in Europa und Asien ausgebreitet. Und dann mit der Kolonialisierung, die ein sehr schwieriges und auch dunkles Kapitel in der Geschichte der Menschheit eigentlich ist, wurden dann ab dem 15. Jahrhundert alle anderen Kontinente auch christianisiert, wodurch wir dann heute, 2000 Jahre nach Jesu Geburt, in einer Welt leben, wo fast alle von seinem Namen gehört haben. Obwohl das doch eigentlich so ein random Dude war, der irgendwo im Nirgendwo in einem wüstenähnlichen Land gelebt hat. Sein Vater war Zimmermann und seine Mutter war einfach eine Teenie-Mutter sozusagen. Und trotzdem erinnern wir uns heute, 2000 Jahre später, immer noch an seinem Leben. So, führ dir das mal vor deine Augen, was einen großen Einfluss diese Ausbreitung des Christentums auf die ganze Welt hatte. So, die Werte und Normkodexe in vielen Ländern sind basierend auf den Vorschriften der Bibel. So, die 10 Gebote sagen, du darfst nicht töten und so weiter. Das sind Sachen, die heutzutage immer noch sehr relevant für die Welt sind. Es gibt natürlich sehr dunkle Zeiten und sehr viele negative Aspekte, die mit der Ausbreitung des Christentums zu tun haben, die wir auch nicht verneinen dürfen. Aber trotzdem ist es also man merkt sehr stark, dass Gott sich sehr darum gekümmert hat, dass die Nachricht über seinen Sohn Jesus immer noch heute in der Welt verbleibt. Weil es hat ja auch dazu kommen, dass diese Nachricht über das Leben Jesu in dieser kleinen Kerngruppe verblieben wäre. Die alle wären gestorben während des ersten jüdischen Krieges ab dem 66. Jahr nach Christus. Und dann wäre das die Geschichte von Jesus gewesen. Aber durch Wunder und Fügungen und so weiter ist es dazu gekommen, dass uns immer noch heute diese Sachen bewegen, formen, leiten, uns Spender sind für unsere eigenen Überzeugungen im Leben. Und deshalb, wenn dich das interessiert hat, gib mir gerne einen Kommentar und dann können wir nochmal tiefer in die Geschichte der Ausbreitung des Christentums gehen. Aber vielleicht kannst du dadurch auch mit einem anderen Blick auf das Christentum schauen. Das ist halt nicht von Anfang an ein Tyrann war, der mit seiner Macht alle Menschen unterdrückt hat, sondern auch erstmal sehr lange in der Unterdrückung überhaupt überlebt hat, was ein Wunder in sich selber ist. Deswegen wünsche ich dir eine weitere gesegnete Woche und dass du jetzt mit einem neuen Bild über das Christentum in deinen Alltag gehen kannst.